Heute reden wir über Bildung und zwar über die Bildung derer, die Bildung vermitteln. Und einen, der das aus vollem Herzblut rausmacht, habe ich heute bei mir im Studio. Das ist Professor Armin Weinberger. Der Herr Weinberger ist Baujahr 1973 und ist ein begeisterter Forscher. Er lebt dafür, Menschen, die Lehre betreiben, etwas beizubringen. Wie kann man sich das vorstellen? Was ist der Kern Ihrer Forschung, Herr Professor Weinberger?
Ja, der Kern meiner Forschung ist computerunterstütztes Lernen. Mein Spezialgebiet sind eigentlich kooperative Lernformen. Man vergisst ja gern, dass Informations- und Kommunikationstechnologien eben zwei Aspekte beinhaltet, nämlich nicht nur die Information, sondern auch die Kommunikation. Und mich fasziniert dann eigentlich bei computerunterstützten kooperativen Lernszenarien, wie Lernende online miteinander diskutieren, Argumente austauschen und zwar dann nicht nur in Bezug auf sozusagen, was sie darstellen, welchen sozialen Status sie haben, sondern eigentlich das Argument, dass sie den Beitrag, den schriftlichen Beitrag, den sie da online anfertigen, stärker im Mittelpunkt steht. Ja? Also die sozialen Hinweisreize fehlen da und dann kann man freier diskutieren auf der Basis dessen, was da tatsächlich gesagt wird. Das faszinierte mich und so bin ich in das Thema auch reingekommen.
Und Sie haben eine ganz spannende Forschung im Moment am Laufen, nämlich wie Sie die Lehrer dazu kriegen, zum Beispiel bei Online-Unterricht besser rüberzukommen, sage ich jetzt einfach mal. Und das ist ja genau ein Punkt, den wir Saarländer und viele andere Deutsche in den letzten Monaten leider schmerzhaft haben kennenlernen müssen. Online-Schule, Homeschooling, alles das sind Begriffe, die sich damit verbinden. Und bei dem einen oder anderen Hörer sträubt sich da gleich das Gefieder, weil die zum einen sagen, entweder haben wir die technische Ausstattung nicht dafür, sowohl in der Hardware als auch anschlussgesteuert nicht, oder wir kennen uns nicht mit den Programmen aus, die dort sind. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, wir haben auf der anderen Seite Lehrer, die scheinbar keine Ahnung haben, wie sie ihren Lehrstoff rüberbringen sollen. Kurzes Beispiel, ich habe einen Kollegen hier, dessen Sohn geht auf ein Gymnasium. Die arbeiten ausschließlich in dieser Corona-Zeit mit E-Mails. Das ist jetzt mal nicht so unbedingt der klassische Weg, Bildung zu vermitteln. Oder wie sehen Sie das?
Leider nein. Ja. Also solche Beispiele habe ich viele gehört, gibt es auch tatsächlich noch. Gleichzeitig hat jetzt auch die Online-Schule Saar das sehr gut aufgefangen und ganz viele Schulen sind da tatsächlich auch sehr gut organisiert. Da gibt es entsprechende Lernmanagementsysteme, entsprechende Software. Aber es gibt trotzdem auch die Fälle, auch meine Kinder, die da durchaus mit E-Mails, ich sage jetzt mal böse, abgefertigt werden, wo man einmal in der Woche die Hausaufgabe erhält. Oder gar, was ich jetzt zuletzt gehört habe, einen Lehrer, der sagt, schaut mal, Kinder, das ist das, was ihr lernen müsst bis zum Ende des Jahres. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Jahr. Und das ist zu wenig natürlich. Da müsste man eigentlich schon mehr erwarten. Es gibt mehrere Probleme. Eins noch hinzuzufügen, die Rechtssicherheit ist auch so eine Frage. Ja? Also inwiefern muss ich da auf den Datenschutz, auf Copyright und dergleichen aufpassen? Das kommt noch dazu. Also da gibt es einige Bedrohungsszenarien für Lehrkräfte und deswegen kann man natürlich verstehen, dass die da eher zögerlich sind. Aber es gibt eigentlich nicht wirklich einen Grund. Also man hat da im Saarland eigentlich sehr schnell reagiert und auch meines Erachtens eine ganz gute Umgebung geschaffen, mit der man wirklich arbeiten kann.
Die ist allerdings bei vielen Schulen irgendwie nicht angekommen, weil das ist tatsächlich von Schule zu Schule unterschiedlich. Es gibt Schulen, die sind tatsächlich sehr gut auf dieses System Online-Unterricht, digitaler Unterricht oder computerunterstütztes Lernen aufgesprungen, konnten sich damit auch sehr schnell anfreunden. Und es gibt andere, da hat man den Eindruck, das sind so Totalverweigerer, die wollen schlichtweg nicht. Und da fragt sich natürlich der ein oder andere Vater oder Mutter zu Hause, es kann doch nicht so schwer sein, ein paar Overhead-Folien einzuscannen und die dann irgendwie zu schicken. Aber das ist gar nicht das, was Sie meinen. Denn Sie sagen, da muss man was ganz anderes machen.
Ja, genau. Also eigentlich sozusagen die Präsenzlehre einfach online zu übertragen, das ist eigentlich die zweitbeste Lösung. Man muss schon eigene Lösungen entwickeln. Vor allen Dingen auch wissen, welche anderen Eigenschaften es dann gibt. Also auf was man da achten muss. Ein Aspekt ist zum Beispiel der, man hat die Schülerinnen und Schüler nicht mehr so im Blickfeld. Ja, wir machen ja jetzt hier auch im Studio, ich sehe sie noch und das ist schon mal ein gewisses Feedback, das man davon hat. Und dieses Feedback hat man teilweise auch in den Videokonferenzen nicht mehr, wenn man einfach nur in eine Kamera spricht oder wenn man einfach die Schülerinnen und Schüler nur noch per E-Mails oder dergleichen anspricht. Man weiß also gar nicht mehr, wo stehen die denn überhaupt. Also da fehlt was, nicht nur das Feedback der Lehrkräfte an die Lernenden, sondern auch andersrum, das unmittelbare Feedback, das vermittelt, sind die gelangweilt, geht es zu langsam, geht es zu schnell und wie viel haben die überhaupt verstanden? Mhm. Ja, das fehlt da weg. Also deswegen, man muss sich da nochmal Gedanken machen. Ein anderer Aspekt ist, Online-Lehre benötigt mehr Vorstrukturierung. Also man muss sich mehr Gedanken machen, was passiert denn da eins nach dem anderen? Was sind denn die einzelnen Lernaktivitäten, die ich für die Schülerinnen und Schüler vorsehe? Und was halt nicht mehr funktioniert, ist diese Schwellenpädagogik. Ne? Den Begriff kennen Sie vielleicht. Ja? Man überlegt sich, was man in der Klasse macht, wenn man über die Schwelle des Klassenzimmers schreitet. Mhm. Das funktioniert gar nicht mehr. Und das ist eine Umgewöhnung, weil oftmals hat man als Pädagoge auch seine Persönlichkeit eingebracht und dieser Aspekt fällt dann teilweise weg.
Ich hatte vor kurzem einen Podcast gemacht mit einem Zukunftsforscher, der mir tatsächlich auch gesagt hat, er hat jetzt die ein oder andere Zoom-Vorlesung gemacht oder hat auch schon mal ein Webinar angeboten. Da hat er tatsächlich das Problem, dass er nicht mit den Fragestellungen, die er normalerweise ins Auditorium so direkt reingibt, gar nicht zugreifen kann auf die Studenten, sondern dass das vollkommen anders läuft. Und er sagt, er muss seine Unterlagen komplett neu überarbeiten und andersrum bauen. Was ist das andersrum bauen? Was muss man denn da anders machen?
Also einmal für das spezifische Problem, Fragen zu stellen, da gibt es eigentlich eine bessere Lösung. Die habe ich vorher auch schon in Präsenzveranstaltungen gemacht, kann man online aber auch genauso gut. Das sind Audience Response Systeme. Gibt es in der Online-Schule SA auch, ja, ist eingebaut in eines der Systeme, das man da haben kann. Funktioniert so, dass wie bei Wer wird Millionär, der Publikumsjoker, also man stellt eine Frage und dann kann nicht nur einer antworten oder eine, sondern die Frage geht an alle gleichzeitig. Und das Schöne ist, man kann dann ein gesamtes Stimmungsbild oder ein Wissensbild auch der gesamten Klasse sofort abrufen und das dann als Grundlage für eine Diskussion herannehmen. Dann kommt es immer noch auf die Frage an, was will ich denn eigentlich mit dieser Frage? Will ich das Wissen testen? Will ich eine Meinung einholen? Will ich vielleicht auch eine kontraintuitive Frage stellen, in denen ich schon vorher weiß, dass die meisten reinfallen und dann ich diese Meinungsbilder, die ich da gesammelt habe, kontrastieren kann mit der richtigen Antwort sozusagen, um kognitive Konflikte zu erzeugen.
Also das ist im Prinzip das Lernen dann in der tatsächlichen Situation. Ich gebe eine falsche Antwort, eine gewollte falsche Antwort und erfahre dann, wie es richtig rum eigentlich besser wäre. Ist da nicht ein normaler Chat auch ausreichend?
Ist anstrengend, habe ich am Anfang auch gemacht mit den virtuellen Seminaren. Erstmal gibt es da mehr Gesprächsfäden, die sich dann entwickeln, weil man auf die eine antwortet, dann schreibt der nächste schon. Also es ist ein bisschen schwierig, nur im Chat zu unterrichten sozusagen. Deswegen ist Videokonferenz da schon geeigneter. Aber es ergänzt sich auch gut. Man kann Videokonferenzen und gleichzeitig einen Chat laufen lassen. Das hat sich eigentlich als ganz sinnvoll erwiesen.
Kleiner Exkurs. Bei der Videokonferenz braucht man keine Maske. Die bräuchte man im Präsenzunterricht schon. Die stört aber dann genauso auch in dem Maße, wie Sie es gerade gesagt haben. Das ist im Prinzip auch eine Online-Schwelle, weil man eben das Gegenüber nicht ganz sieht. Man kann die Reaktion nicht so richtig abfassen.
Ja, das haben wir auch vorher so einen Effekt schon gefunden, dass die Lerner sich immer mehr hinter ihren Laptops in der Uni jetzt zum Beispiel verstecken und man sieht die gar nicht mehr. Also der Kontakt zum Lernenden geht auch schon in der Präsenzzeit so ein bisschen verloren und der ist wichtig. Man bekommt, wie gesagt, dieses Feedback unmittelbar von den Lernenden und wenn das wegfällt, dann weiß man gar nicht, soll ich jetzt noch weiterreden? Oder soll ich jetzt aufhören und mal eine Frage stellen? Und man tendiert dazu, in dieser Online-Lernwelt Informationen zu pushen, anstatt mal zu überlegen, was sollen denn die Lernenden eigentlich machen? Und dann kommt man sich am Ende natürlich völlig gerechtfertigt, vollkommen ausgelaugt vor, weil man nichts anderes getan hat, als Informationen weiter zu vermitteln, anstatt selber mal eine Frage zu stellen.
Ist tatsächlich so, kann ich aus eigener Erfahrung tatsächlich auch so berichten. Wir hatten hier während der Corona-Hochphase in unserem Betrieb tatsächlich Online-Redaktionssitzungen und diese Redaktionssitzungen waren sehr straff strukturiert. Da ging es nur um konkrete Dinge, aber wenn es mal um etwas Kreatives gegangen ist, haben diese Sitzungen nicht mehr funktioniert, weil man auch sein Gegenüber nicht gesehen hat. Man hat nicht gesehen, kommt der Vorschlag an? Wie kommt er an? Gibt es irgendwo jemanden, wo man schon sieht, der geht in diese Richtung? Das sind alles Dinge, die sieht man im Präsenzverfahren, ja, im Online-Verfahren ist man davon vollkommen abgenabelt. Das stört natürlich dann auch solche Sitzungen und ich kann mir vorstellen, dass das beim Unterricht extrem auffällt.
Ja, man hat auch gesehen, welche Sitzungen kann man auch mit einer E-Mail ersetzen, ja. Und was gewinnen wir eigentlich durch Präsenzsitzungen, aber auch Präsenzlehre? Da ist noch ein bisschen mehr als nur einfach Informationsaustausch oder Informationsvermittlung. Mhm. Und das ist interessant, sich genauer anzuschauen. Ja? Also was für eine Verbindung gehe ich eigentlich mit den Lernern ein? Und die Idee ist eigentlich, dass man aufeinander aufbaut. Auf das, was der Lerner sagt sozusagen, das aufzugreifen und einzugehen und sozusagen darauf aufzubauen, um dann die Fehlkonzepte zu entdecken und so weiter. So reicht es einfach nicht, den Lernern irgendwelche Informationen zu geben. Man muss auch entsprechendes Feedback geben. Und das kann man nur in einer Art von Interaktion. Deswegen muss man diese Interaktion auch strukturieren, weil sonst ist es sehr unverbindlich und nur ein Informationspush.
Mhm. Wer bis jetzt zugehört hat, ist der Meinung, Sie propagieren den Präsenzunterricht. Dabei versuchen Sie ja eigentlich, den Präsenzunterricht ins Internet zu kriegen, oder?
Gehen wir mal davon aus, dass Corona nicht für immer dauert oder wir lernen damit zu leben. Die nächste Stufe ist der Hybridunterricht. Und dann muss man sich überlegen, welche Formen des Lernens kombiniert man denn idealerweise miteinander. Das ist etwas, was ein bisschen unteruntersucht ist. Ja, da könnte man noch näher hinschauen. Ein guter Lehrer, der kombiniert verschiedene Lernarrangements, verschiedene Sozialformen des Lernens, mal individuell, mal kooperativ, mal in einer größeren Gruppe oder im Klassenverband, mal Präsenz, mal im Wald meinetwegen oder im Museum und mal online. Das ist die Zukunft, hybrides Lernen.
Jetzt sind Sie jemand, der für die Lehre brennt und Sie werben auch für Ihre digitalen Instrumente. Bei wem werben Sie denn da? Müssen Sie werben bei der Landesregierung oder müssen Sie bei den Lehrern werben?
Aus meiner Sicht kommt es ganz wesentlich auf die Lehrkraft an. Die möchte ich eigentlich vor allen Dingen erreichen. Ich möchte denen produktive Wege zeigen, mit Technologie umzugehen. Und dabei ist es jetzt nicht nur eine Frage, sozusagen auf einer Stufe der Medienpädagogik zu bleiben und zu schauen, was müssen denn Kinder eigentlich über Medien wissen? Das ist sicher wichtig. Es geht mir auch nicht darum, den Lehrkräften beizubringen, welche Technologien denn was bringen und was denn die beste Technik wäre oder dergleichen. Auch wichtig, machen wir auch. Aber interessant ist die dritte Stufe eigentlich, wo der Lehrer zum Gestalter von Lernumgebungen wird, die unterschiedliche Dinge miteinander verbinden. Ich sage dazu orchestrieren. Das zwei Aspekte hat: einmal im Vorhinein verschiedene Lernarrangements vorzusehen und dann während des Unterrichts auch diese Dinge aktiv miteinander zu verknüpfen.
Sie sagen orchestrieren, dann ist es irgendwo aufgeschrieben. Beschränkt das nicht auch die Freiheit der Lehrer dann im Unterricht eben mit verschiedenen Dingen zu unterrichten?
Ja, deswegen ist unser Ansatz eigentlich der Co-Design-Ansatz oder ein partizipatorischer Design-Ansatz. Man hat die Erfahrung in den 90ern schon gemacht, da hat man unglaublich interessante Lernumgebungen entwickelt, die technologieunterstützt waren. Dann hat man die in den Schulen ausprobiert, da waren die Forscher dann noch drumherum gestanden, haben das eingeführt und dergleichen mehr, hat tolle Effekte, tolle Ergebnisse gebracht. Nur sobald man sich da aus den Schulen herausgenommen hat, haben die Lehrkräfte das eher als eine Art Medienruine benutzt, haben dort einzelne Medien rausgezogen und den gesamten Ansatz gar nicht mehr verwendet. Warum? Weil solche Lernumgebungen, so technologieunterstützte Dinge, wie ein UFO in den Schulen gelandet ist. Die hatten mit den Lehrkräften gar nichts zu tun. Deswegen ist eigentlich seit einiger Zeit jetzt der Co-Design-Ansatz das Mittel der Wahl. Man muss sich mit den Lehrkräften an einen Tisch setzen, auch mit anderen Stakeholdern oder Akteuren in dieser Landschaft, um eigene Lernumgebungen und ihren eigenen pädagogischen Ansätze technologisch zu unterstützen und eigene Lernumgebungen zu realisieren.
Das klingt für das Thema Schule relativ spannend, aber auch bewältigbar. Also wenn man die Politik da im Boot hat, die dann sagt, okay, wir lassen uns darauf ein und gehen das mit, dann können die zum Beispiel die Gelder dafür zur Verfügung stellen, können möglicherweise auch einen Entwicklungsrahmen zur Verfügung stellen, wie das bei der Online-Schule SAR ja zum Teil auch läuft. Da wird sich ja auch aus verschiedenen Plattformen mit Lehrinhalten bedient, die dann nochmal zusammengeführt werden. Ob das so praktisch ist, weiß ich nicht, weil da ist ja der Lehrer selber auch nicht mehr wirklich aktiv, sondern der sucht sich ja nur noch bei YouTube die passenden Videos raus und stellt die dann an und sagt, guckt euch das an, das ist gut. Sie haben gesagt, der Lehrer muss sich mehr vorbereiten, er muss sich da selber mehr einbringen. Wie sieht das praktisch aus?
Also Open Educational Resources aus dem Netz zu holen, das ist schon mal eine große Aktivität. Also so eine Lehrkraft, die sagt, hey, Moment mal schnell, es gibt ja schon ganz viel online, ich muss nicht immer alles selber erzählen, das ist schon mal ein großer Schritt. Aber nur die Herausforderung ist eigentlich, das in ein größeres Paket zu setzen. Weil ein Problem ist zum Beispiel die mangelnde Verbindlichkeit. Also man hat den Eindruck, die Lernenden verschwinden hinter dem Bildschirm und man ist sich nicht sicher, sind die überhaupt dabei? Ja? Und die dann überhaupt nicht zu erreichen, das ist ein Riesenproblem für Lehrkräfte. Und deswegen ist die Frage ja, wie taktet man eigentlich den Unterricht dann online? Welche Deadlines setze ich und was erwarte ich eigentlich von den Schülerinnen und Schülern? Und da ist es halt wichtig zu sagen, okay, es ist nicht einmal in der Woche oder gar einmal im gesamten Schulhalbjahr, wo ich etwas mache und der Rest machen die Kinder dann selbst gesteuert. Das ist ein frommer Traum. Nee, da muss man eben überlegen, wie setze ich eigentlich verschiedene Zwischenschritte ein? Wie kann ich Lernende dabei unterstützen? Wie kann ich denen Feedback geben? Ja, und wie kann ich den ganzen Prozess vorstrukturieren und unterstützen? Die Idee ist Scaffolding eigentlich, ja. Also das Unterstützen, also ein neuer Begriff für Unterstützen in der Lehre ist Scaffolding, ist Englisch, heißt Gerüst. Also man gibt Hinweise, man gibt vielleicht auch Satzstämme, die dann ausgefüllt werden sollen. Sehr gut funktionieren ausgearbeitete Lösungsbeispiele. Das laute Denken, wie man selber an so eine Aufgabe herangeht und das einfach mal vorexerziert, ist sehr wichtig. Es gibt aber auch so kontraintuitives Scaffolding, wie etwa, dass man besonders schwierige Fragen stellt, wo die Leute erstmal grübeln müssen. Und also das wären dann die Tätigkeiten, die man von einer Lehrkraft erwarten müsste. Und der Witz dabei ist, dass es dann weniger eigentlich um die Technik geht, sondern tatsächlich eher mehr um die Fertigkeiten des Lehrens. Also die Lehrkraft rückt eigentlich eher in den Mittelpunkt und die Technik eher in den Hintergrund. Mhm. Ja, die Technik ist sozusagen nur die Landschaft, in der man sich da bewegt. Und man darf sich da auch nicht einschüchtern lassen von dieser Idee der Digital Natives, die dann alles besser können, so wie in unserer Generation wir sozusagen verantwortlich waren für das Programmieren der Videorekorder. Ja. Man darf denen nicht zu viel dazuschreiben und auch nicht zu viele Kompetenzen zuschreiben, weil eines ist es, Medien zu konsumieren. Das kann jeder sehr gut, das ist nicht schwierig. Was ganz anderes ist es zu verstehen, wie ein Computer überhaupt funktioniert. Also auch zu verstehen, wie Algorithmen eigentlich unsere Welt inzwischen beherrschen.
Absolut. Das klingt so ein bisschen, also das Lehrvermitteln auf diese Art und Weise, wie Sie das beschreiben, klingt ein bisschen nach Schnitzeljagd. Hier mal ein Infotropfen, da mal ein Infotropfen und den Weg dazwischen muss man sich selber erschließen. Von daher ist das aber auch für viele Eltern vollkommen ungewohnt, weil die Eltern sind doch in der Zeit immer noch so, dass sie sagen, das Kind kommt aus der Schule nach Hause, hat Hausaufgaben zu machen, wenn es die erledigt hat, kann es rausgehen spielen. Jetzt kommt das Kind nicht mehr aus der Schule, sondern das Kind kommt aus dem Kinderzimmer oder aus der Abstellkammer, je nachdem, wo der Rechner steht, hat seine Hausaufgaben zu machen, bei denen ich ihm nicht helfen kann, weil ich mit dem Programm nicht zurechtkomme und danach ist aber alles gut. Wenn Sie sagen, man muss sich das Lernen ein Stück weit selber erarbeiten, dann braucht man auch die Mittel dafür als derjenige, der vor dem Computer sitzt. Muss man da neue Technik anschaffen? Muss man da neue Programme kennenlernen? Oder sind es die Programme, diese Bildungsprogramme eigentlich gar nicht?
Ich glaube, es ist weniger die Technik. Und man muss sich sehr gut überlegen, in was man dann da jeweils investiert, weil die Technik, die veraltet auch ganz schnell. Ja, also es gab 2000 das Projekt, es war auf 10 Jahre angelegt, Schulen ans Netz. Schulen waren alle spätestens im Jahr 2001 ans Netz und dann wusste man gar nicht mehr, was man noch in diesem Projekt machen soll. Und die Computerräume von damals, das ist museal. Ja. Also das ist nicht so, das ist eine Frage, sicherlich Technik. Ja. Also wenn viele klagen, wir brauchen was, dann muss man da hinschauen. Andererseits haben auch viele schon die Technik. Also man kann auch mit dem Smartphone viel machen. Aber was Sie angesprochen haben, ist ja nochmal ein anderer interessanter Punkt, nämlich die Elternschaft. Und die ist auch nicht homogen. Und das Problem ist, dass sich eine Hoffnung, die man mit Digitalisierung des Lernens verknüpft hat und immer schon verknüpft hat, dass sich die nicht erfüllt. Nämlich, dass man größere Bildungsgerechtigkeit erzeugt. Also Eltern, die bildungsnah sind, können ihre Kinder ganz anders unterstützen als Eltern, die bildungsfern sind. Und dann kommen noch andere Dinge hinzu, dass man vielleicht tatsächlich zu wenig Geräte hat, um alle Kinder gleichzeitig frühstücken oder zu versorgen. Man hat möglicherweise auch nicht den ruhigen Platz, um zu lernen. All das wären günstige Voraussetzungen.
Weil die Elternschaft eben auch, die bildungsnahe Elternschaft eben auch gelernt hat, wie man lernt.
Ja, genau.
Das ist genau der Punkt. Dann kann durch Technik nicht ersetzt werden.
Man darf auch eins nicht vergessen. Die Eltern modellieren auch ein bestimmtes Verhalten. Also sie machen ein bestimmtes Verhalten vor. Man kann ja kaum den Kindern vorwerfen, dass sie zu viel an den Bildschirmen sitzen, wenn man das selber die ganze Zeit tut. Und da geht schon los.
Sie sagen, es ist wichtig, dass die Lehrer sich ihr System selbst erarbeiten, dass sie nichts Uniformes benutzen, eben keine Bildungssoftware in irgendeiner Art und Weise, sondern dass sie das, was sie vermitteln wollen, tatsächlich mit den digitalen Möglichkeiten verknüpfen und selbst dann ihr persönliches Ding aus der Nummer draus machen. Eigentlich ist ja das die Beschreibung des Traumberufs Lehrer, nämlich sich selbst auch verwirklichen können in dem, was man anderen beibringt.
So sehe ich das auch. Also Lehrkräfte müssen sich diese Werkzeuge aneignen, zu ihren eigenen Werkzeugen machen. Und ja, man hat da Freiheiten. Also das Schöne an diesem Bild von Orchestrierung ist, es gibt verschiedene Musikstile. Hauptsache ist, dass es schön und harmonisch klingt. Aber natürlich gibt es Jazz und Klassik und was noch. Als Lehrkraft kann man tatsächlich seine ganz individuellen Persönlichkeitsmerkmale oder auch Qualitäten sehr gut ausspielen. Das finde ich das Schöne an diesem Beruf. Ob man jetzt mehr von sich preisgibt oder weniger, ob man humorvoll ist oder weniger oder ernsthafter. All das kann man in diesem Beruf eigentlich schon sehr gut umsetzen. Aber man hat auch ein paar Grundkompetenzen, die müssen kommen. Und da geht es nicht darum, dass man sozusagen sagt, hier ist die Information, da lest es euch mal selber.
Der gute und der schlechte Lehrer unterscheidet sich eben nicht durch den Einsatz der Technik. Das ist jetzt, wenn es darum geht, Schülern etwas beizubringen. Und im Grunde genommen bringt uns ja die Schule alles bei, was wir fürs Leben eigentlich brauchen, um ein fertiges Mitglied dieser Gesellschaft zu sein. Wenn man das aber ernst nimmt, muss man sagen, der Begriff Schulabschluss ist vollkommen falsch gewählt, weil die Gesellschaft entwickelt sich weiter und so muss man sich auch selber weiterentwickeln. Das heißt, Lernen geht über das Kinder- und Jugendalter und junge Erwachsenenalter hinaus bis in das gesetzte Alter. Man spricht inzwischen von lebenslangem Lernen. In welcher Art und Weise kann Ihre Forschung dazu beitragen, dass sich auch gestandene Erwachsene nochmal fortbilden und weiterbilden können?
Ja, also was Hänschen nicht lernen lernt, Hans nimmermehr, das ist schon lange nicht mehr wahr. Also natürlich muss man sich vor allen Dingen eine gewisse Offenheit bewahren gegenüber auch neuen Technologien. Ich habe vorher ja schon erwähnt, man sollte sich nicht den Schneid abkaufen lassen, ganz offen gegenüber solchen neuen Prozessen und technologieunterstützten Prozessen, Digitalisierung sein. Es ist viel einfacher, als man denkt. Und es gibt interessante Projekte, die gerade Erwachsenenbildung, auch Bildung älterer Menschen an der Stelle fördert. Und man sieht auch, dass die kognitiven Prozesse und die Vitalität sozusagen auch bei gerade älteren Menschen sehr gut erhalten wird, indem man sie mit digitalen Techniken ja rumspielen lässt und auch noch Teil der Gesellschaft sein lässt. Das wird ja dadurch eher einfacher. Roboter wird die Zukunft sein im Haushalt, Digitalisierung im Haushalt und natürlich die Information über digitale Techniken. Also es lohnt sich eigentlich im Erwachsenenalter dran zu bleiben.
So gesehen war früher nicht alles besser.
Definitiv nicht.
So gesehen war es früher auch einfacher, in seinem Beruf zu bleiben. Da ist man irgendwann, hat man eine Ausbildung im Betrieb gemacht und manchmal ist man da auch in Rente gegangen. Das wird in Zukunft nicht mehr sein. In Zukunft wird es tatsächlich irgendwie in die Richtung laufen, dass der Facharbeiter sich selber weiterbilden muss. Wäre da Ihre Forschung ein Vehikel, wie das gut funktionieren kann?
Ja, das ist ja ein großes Einsatzgebiet, das man nicht mehr leugnen kann von digitalen Technologien. Nämlich, wenn jetzt ein neues Produkt rauskommt und das weltweit vertrieben werden muss, dann kann man so schnell diese Trainings gar nicht ausrollen. Das muss dann online sozusagen gleichzeitig passieren. Also es ist ein ganz wichtiger Einsatzzweck und Ort, der schon also Realität geworden ist. Größere Firmen können das nicht mehr anders erledigen. Und ja, in der Erwachsenenbildung sind wir eigentlich sehr gut unterwegs und haben da verschiedene Ansätze entwickelt. Eins ist der MOOC, die Massive Open Online Courses. Und das Charmante daran war, das hat so versprochen, die Hochschulbildung insbesondere auch zu öffnen. Und plötzlich haben da nicht 100 Leute im Hörsaal gesessen, sondern 100.000 im virtuellen Hörsaal. Und das ist sehr interessant. Jetzt hat man in den vergangenen Jahren auch ein bisschen gesehen, das ist dann teilweise auch die Elite aus den jeweiligen exotischeren Ländern, sage ich jetzt mal. Und was wir jetzt zuletzt gemacht haben in Südostasien gerade, ist MOOCs für benachteiligte Gruppen zu machen. Genau einfach um diese digitale Kluft, die sich auftut zwischen den bildungsnahen und bildungsfernen Lernern, ein bisschen zu schließen. Und zum Beispiel, ja, ein MOOC für alleinerziehende Mütter in Malaysia, um dort denen eine bessere Lebensgrundlage eigentlich zu verschaffen.
Ich könnte mir vorstellen, dass die ein oder andere Zuhörerin sagt, wieso in Malaysia? Das könnte ich doch hier auch gebrauchen.
Ich habe ein virtuelles Seminar gemacht 1997 und habe gemerkt, Moment mal schnell, die Studenten, das ist eine komische Stichprobe, da sind so viele alleinerziehende Mütter drin. Und das hat mich fasziniert. Dachte mir, ah, Moment mal schnell, da gibt es einen Bedarf eigentlich dafür und eine interessante Interaktion. Die können nicht so häufig an die Hochschule kommen. Und so kann man die erreichen.
Das ist einer von vielen Wegen, wie man tatsächlich Lehre vermitteln kann. Sie machen es aber trotzdem auch noch ganz praktisch im Präsenzunterricht tatsächlich mit echten Lehrern, denen Sie das beibringen, wie Sie gerade handeln müssen. Ich habe manchmal den Eindruck, wenn ich mit der Lehrerschaft rede oder mit Vertretern der Lehrerschaft rede, dass es tatsächlich auch dort zwei Gruppen gibt. Die einen sagen, ja, wenn wir nicht drumherum kommen, dann machen wir es halt. Und die anderen sagen, Teufelszeug. Bleibe ich weg davon? Ist das jetzt gerade so eine Phase? Müssen wir über die hinweg oder ist es ein Stück weit das normale Leben?
Ich hoffe, dass wir da zu einer Diskussion kommen, die ein bisschen, wie soll man sagen, faktenorientierter gestaltet ist, weil es gibt da tatsächlich eine Lagerbildung, genauso wie Sie es beschreiben eigentlich. Deswegen fange ich eigentlich an, wenn ich mit Lehrkräften rede, zu sagen, ja, wie sieht denn eigentlich, was sind denn eigentlich die Haltungen und Meinungen zur Digitalisierung? Dann habe ich natürlich das Problem, dass ich gerade die erreiche, die sich ohnehin dafür interessieren und ganz viele, die möglicherweise sehr gute Lehrkräfte sind, aber an der Stelle abgehängt werden. Und das ist merkwürdig, weil man würde heute sagen, das Buch ist eine tolle Technologie für die Schule. Das war aber auch mal eine neue Technologie. Also das heißt, wieso sollte man ein Medium, das so großartig verschiedene Informationen auch dynamisch darstellen kann, multimedial darstellen kann und das sozusagen die Schule auch nach außen öffnen kann, wieso sollte man ausgerechnet darauf verzichten, als jemand, der Kindern etwas beibringen will? Ganz abgesehen davon, dass man sich überlegen könnte, bräuchten Kinder nicht genau diese Kompetenz, mit solchen Medien umzugehen und auch Computer nicht nur von außen zu verstehen, sondern auch, wie es innen aussieht? Sind wir nicht umgeben eigentlich von Algorithmen und von eben Computern in jeglicher Form? Also da habe ich Angst, dass wir so ein bisschen ins Hintertreffen geraten und es könnte uns auf die Füße fallen in 20 Jahren, weil die anderen Länder schlafen nicht. Also da gibt's Informatik an der Schule als Pflichtfach. Ja.
Sie sagen, die anderen Länder schlafen nicht. Wir haben jetzt sehr viel über praktischen Nutzen Ihrer Forschung gesprochen, der sich vielleicht irgendwann in irgendeiner Art und Weise auch mal noch monetarisieren ließe. Da gäbe es sicherlich Möglichkeiten, das zu tun. Sie sagen aber, auch die Forschung selbst muss in diesem Bereich weitergehen. Das eine ist der praktische Weg, das andere ist aber, die Forschung selber muss in diesem Bereich weitergehen. Was ist denn an dieser Forschung selbst das Interessante für Sie?
Ja, ich forsche momentan eigentlich gerade an Transaktivität, computerunterstütztes kooperatives Lernen und inwiefern man da Wissen co-konstruiert. Weil die Überlegung ist eigentlich, dass man am Schluss so eines Lernprozesses, einer formalen Ausbildung, dann selber auch argumentieren kann innerhalb der Domäne, innerhalb der eigenen Domäne. Und das wird zu wenig gefördert an Schulen. An Schulen wird eher so der Einzelkämpfer gefördert, was dann zu merkwürdigen Folgeeffekten führt. Nämlich, dass man sagt, ah ja, der kann's gut, der kann's nicht gut, ich gehöre zu denen, die es nicht so gut können und der ist uncool. Und dann bilden sich Grüppchen und dann gibt's einen ganz komischen Effekt, dass akademischer Erfolg, also Schulerfolg, uncool wird. Und das ist ein Problem. Kooperatives Lernen kann da wirklich hilfreich sein, insofern, als man, wenn man zusammen lernt, auch in heterogenen Kleingruppen lernt und dann dafür verantwortlich ist, dass alle gleichmäßig lernen, dann können sich da andere Solidaritäten und auch andere Haltungen gegenüber Schulerfolg bei den Kindern ausbilden. Und das ist ziemlich wichtig. Schulerfolg darf nicht uncool sein.
Was Sie jetzt beschrieben haben, ist ja im Prinzip die Geburtsstunde dieser Lagerbildung, über die wir gerade im Moment klagen. Also Da dreht sich ja ein Kreis.
Genau. Man spricht schon seit so langer Zeit über den Wandel der Lernkultur. Und da muss man sich jetzt fragen, ja, was ist denn jetzt eigentlich mit dem Wandel der Lernkultur? Und jetzt hat man mit Corona so einen richtigen Schlag in den Nacken bekommen und stellt gewisse Dinge plötzlich in Frage. Man sieht einmal, Moment mal schnell, es ist nicht immer notwendig, dass man da im Klassenzimmer ist. Gleichzeitig sieht man auch, das Klassenzimmer schafft eine gewisse Verbindlichkeit und eine Struktur auch im Alltag, auch im Lernalltag sozusagen. Können wir das nicht besser nutzen? Können wir nicht einfach dieses Wissen darüber, aha, wir sind jetzt hier eine Lerngemeinschaft in der Klasse und es ist gut, auch sich mal wieder zu sehen, kann man das nicht besser nutzen und sozialere Formen des Lernens erzeugen.
Wir sollen ja als freie Menschen uns auch frei entwickeln können. Dabei kann uns der Computer tatsächlich eine Hilfe sein und keine Fessel, wenn wir wissen, wie wir es richtig benutzen.
Zum einen, wir haben in Deutschland eher ein Problem mit Heterogenität in Bezug auf die Schüler. Also, und wir driften auch weiter auseinander. Das ist die eine Sache. Aber tatsächlich kann uns der Computer an der Stelle auch helfen mit adaptiven Lernumgebungen. Daran arbeiten wir und andere sehr intensiv, inwiefern denn eigentlich die Lernsysteme auch auf der Basis von Lernprozessen angepasst werden können. Entweder durch die Lerner selber, die sozusagen sich die Hilfen holen, die sie brauchen, zum Zeitpunkt, zu dem sie sie brauchen, aber auch automatisch durch das System, das sich dann anpasst und die richtigen Fragen stellt oder die richtig schwierigen oder die entsprechend richtig weniger schwierigen Aufgaben zum richtigen Zeitpunkt stellt. Das sind so adaptive Lernumgebungen, da wird eine große Zukunft sein. Was mich da auch noch interessiert und was ich mit großem Interesse verfolge, ist der Trend zu Learning Analytics, ja, die Analyse von Lernprozessen und dann nicht nur die Analyse, sondern auch die Anpassung von Lernumgebungen auf der Basis der Analyse von Lernprozessen. In so hybriden und Online-Lernumgebungen fallen eine Menge Daten an, ne? Und die kann man nutzen, um zu sehen, ja, wer ist denn eigentlich weiter vorne oder wer ist denn langsamer, wer tut sich denn schwerer und weniger schwer und dergleichen.
Und warum ist das so?
Warum ist das so? Genau, das wäre dann auch schon der nächste Schritt. Das ist dann nicht mehr so einfach. Aber dann kann man als Lehrkraft das in einer Art Instrumententafel dann sehen und dann viel gezielter auch eingreifen. Oder die Systeme passen sich automatisch an.
Unfassbar spannendes Thema. All das wird an der Universität in Saarbrücken gemacht, gelehrt und unterrichtet. Abgesehen von Geld, was brauchen Sie noch für Ihre Forschung?
Partner in Crime, ja, also das wäre interessant eigentlich zu kooperieren. Das machen wir international eigentlich schon sehr gut. Da bin ich ganz gut vernetzt und manchmal sind die Wege dann etwas länger. Es funktioniert aber doch. Natürlich interessiere ich mich da auch, die Kooperation, die im Saarland ist, noch zu verstärken. Das passiert jetzt auch. Also wir haben jetzt ein Projekt zu Open Educational Resources, auch so eine Geheimwaffe, eine neue Geheimwaffe für Lehrkräfte momentan. Da ist jetzt zum Beispiel ein saarländisches Unternehmen dabei, die IMC, ein sehr großer Anbieter von Bildungstechnologien. Und deswegen steht das Saarland da auch nicht schlechter. Jetzt wurde eine Juniorprofessur ausgeschrieben und wird hoffentlich auch bald besetzt, die sozusagen ein Pendant in der Informatik ist für mich. Und mit der zusammenzuarbeiten, eröffnet dann auch nochmal Möglichkeiten, jetzt auch im lokalen Bereich.
Hochspannende Dinge, die da in Saarbrücken an der Universität passieren. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit Ihrer Forschung, wünsche Ihnen, dass Sie schnell weiterkommen, denn Sie bereiten uns den Teppich, auf dem wir alle nachher uns schlauer machen können. Und das kann einfach nur gut sein. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich fürs Interesse.